Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 732. Heute geht's um John Cenas letztes Match. Es gibt die Review zu Saturday Night's Main Event. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Einen wunderschönen guten Tag auch dir, Olaf, und an alle, die uns jetzt zu sehen oder auch hören. Ja, mal wieder mit Kamera.
Genau, mit Kamera und mal wieder mit aktuellem Content. Saturday Night's Main Event stand auf dem Plan, Mella. Und eigentlich ist ja der Kai hier unser WWE-Go-To-Guy. Aber natürlich, der ist noch unterwegs. Der war gestern in Oberhausen, genauso wie du auch. Aber der hat noch ein bisschen Party gemacht, sozusagen. Und ist deswegen ein bisschen länger geblieben. Mella, trotzdem, John Cenas letztes Match bei Saturday Night's Main Event. John Cena auch für dich eine besondere Personalie in deinem Wrestling-Fan-Wrestling-Wrestler-Dasein, oder?
Lustiger Ausdruck. Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe das jetzt schon so oft erzählt, dass ich ja damals 2004 durch die Kanäle gesappt habe und dann auf einmal bei Tele5 hängen geblieben bin und da Eddie Guerrero gesehen habe und so dachte, boah, cool. Und dann kam John Cena als nächstes und ja, dann bin ich hängen geblieben.
Ja, also man hat ja auch jetzt hier den Saturday Night's Main Event sehr stark komplett eigentlich auf John Cena, auf das letzte Match ausgerichtet. Der YouTube-Kanal quoll über mit John Cena Tribute-Videos von Superstars, von Prominenten, Best of John Cena und so weiter und so fort. Ich finde, dieser Saturday Night's Main Event, der hat sich absolut groß und wichtig angefühlt. Wichtiger als ganz viele PLEs, die wir in der jüngeren Vergangenheit gehabt haben, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Also wir haben ja so viele Hype-Clips auch auf Social Media gesehen und Leute, die sich bedankt haben bei John Cena. Ich meine, mein ältester Neffe war damals auch so ein riesen John Cena-Fan und selbst meine Schwester hat auf Social Media was geteilt mit Bildern. Deswegen, ja, also John Cena ist halt auch ein Popkulturphänomen geworden und ist weit über die Grenzen von der WWE und Wrestling bekannt einfach.
Und der Saturday Night's Main Event wurde ja auch stark durch ihn geprägt, das muss man ja auch sagen. Also hier die Show, wo er ja die Matches quasi gehandpickt hat, dass er auch gesagt hat, ich möchte, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, die nächste Generation hier zu präsentieren. Er hat ja auch immer wieder betont, das war nicht immer in der Karriere so, wenn man ehrlich ist, von John Cena, aber er hat jetzt nochmal gerade zum Ende der Karriere nochmal betont, er möchte das Wrestling-Business besser verlassen, als er es vorgefunden hat, als er quasi eingestiegen ist. Und wir wissen auch, John Cena hat in der Vergangenheit Fehler gemacht, Machtspielchen betrieben und so weiter und so fort. Das wissen wir alles, also niemand ist perfekt, gerade wenn du da eben um deine Position in der Company kämpfst und auch um die fürchten musst natürlich. Nichtsdestotrotz, Mella, ich fand, das war eine sehr interessante Card, auch eben durch diesen Crossover mit NXT. Wir haben Oberfemi gegen Cody Rhodes gehabt, Bayley gegen Sol Ruka und natürlich noch das Tag-Match mit Leon Slater, der leider nicht bei der WXW an diesem Wochenende gewesen ist, sondern sich doch gedacht hat, ah, wrestle ich doch mal lieber mit Javon Evans gegen AJ Styles und Dragon Lee. Also, dieser Crossover mit NXT, der hat mir hier extrem gut gefallen im Vorfeld schon. Wie ging's dir da?
Ja, absolut. Also das waren Matches, an die hätte ich nie so gedacht, dass die mal so stattfinden. Deswegen, ich war super gespannt, auch gerade so auf Oberfemi gegen Cody Rhodes. Das hat in meinem Kopf irgendwie gar nicht zusammengepasst. War jetzt aber, um kurz vorwegzugreifen, sehr, sehr positiv überrascht.
Ja, ja, ja. Also das ist natürlich hier, wie gesagt, wenn wir jetzt in die Show einsteigen, wir sind in Washington DC in der Capital One Arena, fast 20.000 Zuschauer vor Ort. Also da hat man auch nochmal mitbekommen, dass ein richtiger Run auf die Tickets auch stattgefunden hat, weil es war eben John Cenas letztes Match, das ist was Historisches, das gibt's eben auch nur einmal und da wird WWE auch, wir haben keine Zahlen aktuell, was so das Gate, also die Einnahmen angeht. Aber ich glaube, da wird WWE sich das gut hat bezahlen lassen, mal fernab davon, dass man ja auch noch extrem viel Merchandise verkauft hat. Ich weiß nicht, wie oft mir irgendwas in die Timeline gespült worden ist, wo John Cena einfach wahllos in der Kettenfließband-Variante hier alles unterschrieben hat. Weil da konntest du das eigentlich auch so, Sachen unterschreiben und dann immer weggezogen?
Das gab's eine Zeit lang wirklich bei so Postern für Events. Das war dann auch wirklich, da muss ich vor allen Dingen an die Eddie Steinblock-Shows denken. Da lagen dann auch wirklich so eine Menge an Postern und dann war wirklich hier eins unterschrieben, nächstes. Also, boah, das war heftig. Also ich möchte nicht wissen, was der für einen Krampf in der Hand hat.
Ja, und man wird natürlich da auch gesagt haben, unterschreib so viel wie möglich, weil das kann man natürlich auch dann auch noch Jahre später quasi verkaufen als Sammlerstücke und so. Also da wird sich WWE auch noch das alles ein bisschen vergolden lassen, sagen wir es einfach mal so. Und Mella, wir haben auch gesehen, dass ganz viele Legenden, Prominente hier mit dabei gewesen sind. Das fängt ja an mit Shawn Michaels, mit Trish Stratus, Kurt Angle, Mark Henry und auch ganz viele Promis hier. Schauspieler John Bernthal, den kennt man ja aus The Walking Dead zum Beispiel oder Punisher, Metro Boomin, ganz viele. Also die Promi-Dichte und auch Legendendichte war hier extrem. Ich will gar nicht alle aufzählen, weil das ist eigentlich so ein bisschen vertane Zeit und nur Name-Dropping. Aber Männer, auch da, man hat sich sehr bemüht, dass das hier wirklich riesig groß wirkt. Nach dem Motto, alle sind da, alle kommen. Donald Trump war nicht da und auch ein Vince McMahon haben wir nicht gesehen, auch wenn es später Vince McMahon Chance tatsächlich ja gegeben hat, während der Postshow quasi. Nichtsdestotrotz, also auch da, man hat da schon ordentlich auf die Kacke gehauen, was das angeht, oder?
Ja, also wir haben es ja auch nochmal in den Videoeinspielern gesehen, da war ja auch eine Vanessa Hutchins dabei, ein Jelly Roll. Also man hat sich da wirklich nicht nehmen lassen, sehr vielen Leuten die Bühne zu geben, sich quasi persönlich bei John Cena zu bedanken und natürlich auch, ja, das eben nochmal größer zu machen, ne? Weil wie gesagt, man kennt einfach John Cena auch außerhalb dieser Wrestling-Bubble.
Ja, absolut. Das auch nochmal zu betonen. Wir haben auch immer wieder Stephanie McMahon hier mit Joe Tessitore am Mikro gesehen, die hier so ein bisschen per Panel durch Saturday's Main Event geleitet haben. Das müssen wir jetzt aber nicht eindeutig nicht weiter besprechen, weil die natürlich eigentlich gehypt haben. Die haben nochmal die Bedeutung der Show, Bedeutung der Matches und vor allem natürlich dann auch den Abschied von John Cena hier nochmal gehypt. Wir starten stattdessen gleich hier mit dem Match der Champions, NXT-Champion gegen Unified WWE Champion Cody Rhodes gegen Oberfemi. Und Männer, ich habe schon gerade, wir haben vorher schon so ein bisschen geschrieben, Oberfemi, 27 Jahre alt, 3 Jahre im Business und der steht hier einem Cody Rhodes gegenüber. Cody Rhodes, absoluter Veteran, ne, überall gewesen, Companies gegründet, wiedergegangen, WrestleMania mehrfach geheadlined, absolut gestandener Star, absolut gestandenes Face of the Company. Und ich muss sagen, auf dieses Match hatte ich extrem Bock, vor allem, weil man hier sieht, was ein Potenzial in Oberfemi in meinen Augen stecken kann. Und für mich ist das eben ein zukünftiger Headliner für WWE auf allen Ebenen. Wie siehst du die Personalie Oberfemi und wie findest du, hat man ihn hier präsentiert?
Ja, ich hatte ja schon dir eben im Vorfeld geschrieben, was das für ein Viech ist. Also positiv gemeint, ne? Und du hast es ja gerade angesprochen, ne? Der steht einem gestandenen Superstar gegenüber und konnte da absolut mithalten. Also sei es vom Auftreten, vom Charisma, von der ganzen Wirkung. Du hattest nicht das Gefühl, dass da jetzt einfach ein Newcomer steht, sondern schon ein gestandener Star. Und das ist krass, gerade einem Cody Rhodes eben gegenüber. Und ich fand das mega beeindruckend. Und da war ja auch null Nervosität oder irgendwas zu spüren, was man ja denken könnte, ne, wenn man eben da einem Cody Rhodes gegenübersteht, auch auf so einer Bühne wie eben John Cenas letztes Match. Aber das war ja, also ich fand das mega beeindruckend und ich bin sehr gespannt, was man dann noch von ihm hören und sehen wird, weil ich sehe da auch definitiv ganz, ganz großes Potenzial.
Der ist auch einfach super unique. Also unique, einzigartig, ne, auf Deutsch. Die Art, wie er sich bewegt, der gesamte Look von ihm, nicht nur die Masse, aber auch, ich will auch so die Gesichtszüge, die Mimik, was er jetzt auch schon beim Entrance ja so stärker an den Tag gelegt hat, ne, dieses Zähnefletschen und die Grimassen ziehen. Der hat eine ganz eigene Art zu sprechen. Und was ich auch sehr mochte, ist, dass die Crowd mitgegangen ist. Die Crowd ist ja wirklich dieses Wakanda-eske, das beim Entrance haben sie mitgemacht und dadurch wirkt er einfach unglaublich beeindruckt. Ich bin ein großer Oberfemi-Fan. Ich habe schon vor einiger Zeit gesagt, dass ich sehr, sehr viel in dem sehe. Und ja, Mella, man hat hier auch, und auch ein Cody Rhodes hat hier alles getan, damit ein Ober möglichst gut aussieht, oder? Gerade in der Anfangsphase, wo Ober unglaublich dominant gewesen ist und Cody eigentlich ja alles probiert hat, aber wirklich auch ein Ober, die Signatures gekontert hat, also von dem reingerutschten Uppercut über den Powerslam, hat Ober einfach ja fast schon abgeschüttelt.
Ja, also der hat alles geblockt, was es zu blocken gab und hat da seine Power definitiv gut ausgespielt. Ne, also Cody Rhodes hat dann immer noch versucht, durch Schnelligkeit so ein bisschen was rauszureißen, aber hat da eben ja kein Land gesehen in dem Sinne. Und auch dieser beeindruckende Backbreaker, den es dann eben gab. Also, wie gesagt, also ich finde den Mann Wahnsinn. Ne? Also das sieht auch alles wirklich schmerzhaft und kraftvoll aus, was der da macht. Ne? Und eben nicht nur durch die Masse, sondern auch wie er es ausführt.
Ja, also Präsentation ist da wirklich sehr gut. Und Cody konnte sich dann im Endeffekt erst dann befreien, als er hier mal ausgewichen ist und Ober quasi mit der Schulter in den Ringpfosten gelaufen ist. Und dann ging es dann so langsam los. Aber auch hier, ne, dass dann Cody beim ersten Running Forearm bleibt eben ein Oberfemi einfach stehen, ehe es danach dann eben den Power Slam gibt. Dann gab es den Cody Cutter für die zwei. Es geht raus und Cody versucht dann eben hier den Dive zu machen durch die Seile, was dann nicht funktioniert hat, weil Ober ihm sofort mit dem Vorarm abfängt. Und es gab auch ein lautes Klatschen und lautes Raunen im Publikum. Ja, es geht dann noch, wir bleiben draußen tatsächlich. Drinnen gibt's dann nochmal den Spinebuster zum Beispiel. Also Mella, es ist dann ja auch durchaus hart zur Sache gegangen, ne, weil es ja dann auch nochmal quasi über das Pult ging und all solche Geschichten. Also die beiden haben sich ja auch draußen nichts geschenkt, muss man sagen.
Ja, also dieser Uppercut da draußen über das Kommentatorenpult, vor allen Dingen, wo beide einfach drüber geflogen sind, ne? Es war ja nicht nur Cody Rhodes, sondern Oberfemi ist da mit drüber gesegelt, wo sich dann Cody auch leider ein bisschen am Ohr anscheinend verletzt hat.
Ja.
Ja, und auch wie du angesprochen hast, dieser Spot mit dem Dive und dem Abfang, das ist ganz oft ein bisschen komisch, weil das Timing nicht so stimmt, ne? Also ist ja auch schwierig, da kommt einer angeflogen, man versucht den da zu erwischen, aber das hat halt auch super funktioniert und zeigt dann eben auch nochmal auch so ein bisschen die Coolness von dem Oberfemi und ja, also wie du sagtest, ne, die Power super ausgespielt, also ich war sehr begeistert.
Man hat auch bei der Crowd gemerkt, ne? Die Crowd, die fand auch Ober ziemlich cool. Möglicherweise, weil man so ein bisschen natürlich an Cody sich so ein bisschen satt gesehen hat, sage ich mal. Ne? Das Neue ist immer interessanter als das Bewährte sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, also it takes two to tango und das hat man hier eben auch deutlich gesehen. Ne? Cody hat seine Rolle da gut gespielt, ist ja dann noch den Cutter im Ring gesprungen und dann, ja Männer, da ist ein Punkt, da müssen wir vielleicht ein bisschen drüber diskutieren, weil dann greift ja plötzlich Drew McIntyre ein und attackiert hier Cody Rhodes und unterbricht das ganze Ding hier. Mhm. Cody gewinnt dadurch per DQ, weil ne, Ober quasi, das als für Ober zum Vorteil gereicht wird. Aber letztlich läuft es darauf hinaus, dass Drew weiter auf Cody einschlägt, Ober dann sich ja hier einen Drew McIntyre zur Brust nimmt, den anbrüllt und ihn dann auch ein bisschen schubst und es gibt dann noch den Cody Cutter und auch noch den Chokeslam, diesen Spinebuster und Drew verzieht sich dann. Dann ist dann eine, wie soll man sagen, respektvolle Geste der beiden Champions gibt und auch hier die Hand von Oberfemi von Cody hochgehalten wird. Wie siehst du hier das DQ-Finish? Musste das so sein? Weil es war natürlich was viele schon so gesagt haben, ja, wird eh passieren. War das der richtige Zeitpunkt dafür? Wie siehst du das hier?
Ich finde es schwierig. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die beiden ein ordentliches Finish bekommen. Ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass Oberfemi gewinnt. Einfach, weil Cody hätte es in meinen Augen null geschadet. Ich verstehe, dass man so ein bisschen die Champions natürlich schützen möchte. Aber ich finde auch, da gibt es smartere Wege, das zu lösen. Ich fand es sehr enttäuschend leider, muss ich gestehen.
Ja, weil hier pochen tatsächlich so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe den Eindruck, dass man hier zum einen dieses DQ-Finish wählt, um natürlich die Geschichte voranzutreiben, zum anderen aber auch, man hat ein bisschen Angst, dass man vielleicht hier zwischen mit einer klaren Entscheidung vielleicht zu viel vorwegnimmt sozusagen. Ich glaube, dass man mit einem Oberfemi noch viel Großes vorhat und ich glaube, dass da auch irgendwann ein großes Match gegen Cody Rhodes ansteht. Und dann nimmst du halt lieber so ein Smonge, ja, da hat Drew McIntyre eingegriffen, da erinnern wir uns alle nicht mehr dran, Ding, weil du setzt dann als Main Event mit, als dass du dann sagst, ja, Oberfemi schlägt eben eine Cody Rhodes. Es sei denn, du willst Cody Rhodes dann für das Match in eine Underdog-Position bringen zum Beispiel. Ja, der hat Oberfemi noch nie geschlagen, wisst ihr noch, setzt dann als Main Event und so. Problem dabei ist, dafür musst du sehr weit im Voraus planen. Und das kann man, glaube ich, gerade nicht, was das angeht. Und ich kann es ein bisschen verstehen, aber ich hätte mir auch tatsächlich hier gewünscht, dass das Match noch ein paar Minuten einfach gegangen wäre. Lass sie doch 12 Minuten catchen, lass die 13 Minuten catchen, sowas noch nicht mal 10. Für mich war es ein bisschen zu früh, weil auch die Dramatik im Match noch nicht da gewesen ist. Und es hat halt eben dann deutlich das Match auch für mich nach unten gezogen. Und so war es, wie ich finde, ein schöner Showcase für ein Oberfemi. Aber mehr auch nicht.
Ja. Sehe ich definitiv auch so, ja.
Ja, und dann gibt's noch die, wieder jede Menge Trailer, jede Menge Promis. Es gibt die Ankündigung, dass der nächste Saturday Night's Main Event am 24. Januar stattfinden wird. Dann noch mehr Danksagungen in Richtung John Cena von ganz vielen Wrestlern, Wrestlerinnen, ne, Kurt Angle, AJ Styles, Bayley und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zum nächsten NXT versus WWE Match, nämlich hier Bayley begleitet von Lyra Valkyria und Sol Ruka mit Saraya. Da ist ja auch die Geschichte, ne, vertragen die beiden sich, wie lange hält die Freundschaft, bla bla bla, genauso eigentlich fast wie bei Bayley und Lyra Valkyria. Mella, hast du eine Meinung zu Sol Ruka eigentlich?
Ich finde sie sehr beeindruckend. Und ich finde sie auch ziemlich charismatisch, muss ich sagen. Aber ich finde es krass, aus was für Positionen sie den Soul Snatcher zeigen kann. Weil eigentlich, das ist so ein Finisher, mit dem man sich unfassbar limitiert. Ne? Weil dieses Eingesprungene von dem Seil mit dem Flip und so in den Cutter, du kannst das halt eigentlich nicht aus jeder Position machen. Aber ich finde es eben krass, aus was für Positionen sie den schon gezeigt hat. Deswegen, da bin ich halt auch sehr gespannt. Und vor allen Dingen, sie ist ja auch eine Top-Athletin, muss man ja sagen. Ne? Die ist mega beweglich, die ist super athletisch einfach und schnell unterwegs und auch sehr, sehr crisp in ihren Aktionen. Das finde ich immer sehr wichtig. Deswegen auch da bin ich sehr gespannt, wo der Weg einfach hingeht.
Ja, also ich unterschreibe das alles komplett. Ich habe es ja schon vor einiger Zeit auch mal gesagt, wir haben mal einen Podcast über zukünftige Stars gemacht und ich sehe Sol Ruka da genauso. Ich finde, die bringt alles mit, was du gerade bei WWE brauchst. Nämlich, die ist super marketable irgendwie. Ne? Die hat einen guten Look, die hat einen eigenen Style, was auch ganz wichtig ist. Und im Ring funktioniert sie halt auch und sie wird vor allem immer besser. Das war ja in der Anfangsphase so, dass das sehr choreografiert gewirkt hat und man merkt, dass sie am Timing arbeitet, am Positioning arbeitet und natürlich, Mella, eine Bayley, die ist ja inzwischen auch eine Veteranin. Ich finde das immer so absurd, man hat das Gefühl, dass die,
ja,
die ist immer so die junge Wilde so ein bisschen, ne? Aber die ist jetzt auch schon seit zig Jahren dabei und die übernimmt jetzt quasi langsam so eine Position. Wir haben es auch mit dem Training Camp zum Beispiel von ihr gesehen, wie es vielleicht auch eine Natalya zuvor gemacht hat und auch jetzt immer noch macht, aber du merkst, dass sie eine andere Rolle auch im Lockerroom eingenommen hat inzwischen und auch im Roster selber, oder?
Ja, die ist also ne, super respektiert und setzt sich da ja auch regelmäßig ein, auch eben für ihre Kolleginnen und Kollegen. Merkt man ja auch immer, was man so auf Social Media mitbekommt, wenn sie da irgendwelche Interviews gibt oder in Podcasts war. Also sie stellt da wirklich andere über ihr eigenes Wohl. Sie ist da wirklich so ein Leader geworden und das ist ja schon angesprochen, ne? Dieses Training Camp für Wrestlerinnen aus der ganzen Welt. Da war ja auch unter anderem aus Deutschland eine Jay Nero dabei. Also die ist wirklich zum Role Model geworden. Also das ist nicht nur Gimmick, das ist sie.
Ja, vor allem, wie du schon sagst, die auch gerade Wrestlerinnen fördert in der Ausbildung, gibt ihr Wissen weiter. Und das ist natürlich auch gerade, du hast eine Jay Nero angesprochen, ne? Für jemanden wie sie ist das natürlich Gold wert, von jemandem mit diesem Erfahrungsschatz von der Bayley einfach das mitzubekommen und das nochmal aus erster Hand zu lernen sozusagen. Und ich finde das toll, welche Rolle sie da eingenommen hat. Und auch hier, ich finde, das passt halt alles so zusammen. Weil wenn dieses Match zwischen Sol Ruka und Bayley unter einem Motto steht, dann ist es nämlich, ja, zeigt den Leuten, wie gut Sol Ruka jetzt schon ist, oder? Also Bayley hat ja hier alles getan, dass es Sol Ruka wirklich wie a million bucks, wie man so schön da sagt, aussieht, oder?
Ja, absolut. Also auch da haben wir ja wieder diese, ich nenne es jetzt mal Konterspielchen, was wir auch so ein bisschen im ersten Match gesehen haben. Ne, Bayley, die da versucht, ihre Sachen anzubringen und so eine Sol Ruka, die da einfach sich durch ihren athletischen Hintergrund, also sie hat ja Gymnastics und Tumbling war das, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung gemacht. Und genau das zeigt sich hier eben auch. Ne? Wir sehen ganz oft, wie sie da mit einem Ratschlag irgendwo rauskommt oder geschickt sich bewegt, damit sie ausweichen kann. Wir sehen diesen richtig krassen, ja, Dive kann ich eigentlich nicht dazu sagen, aber diesen Handspring über das Top Rope nach draußen.
Sasuke Special ist es, ja.
Danke. Ist dein Name jetzt nicht eingefallen? Ne? Auch das ist ja mega beeindruckend. Deswegen, ja, also wenn es ein Motto gab, dann das, ne? Zeig der Welt, wie gut Sol Ruka ist.
ja, diese Konter von ihr, weil die es halt eben, wenn wir bei Obafemi gesagt haben, das waren alles so Kraftkonter, hier waren das halt eben diese Agilität und wirklich Akrobatik-Konter, wie du schon gesagt hast, ne? Es ist halt einfach mega beeindruckend, was sie halt zu leisten imstande ist. Ich glaube auch, dass die beiden sich im Vorfeld ein bisschen mehr Zeit genommen haben, um das Match hier durchzusprechen. Also das, ich glaube, sowas machst du nicht on the fly, Mella, oder?
Eher nicht. Also gerade, ne, wenn du noch nie was mit jemandem wahrscheinlich zu tun gehabt hast, außer vielleicht mal so im Training hier, ne, bei NXT oder so, ich weiß ja nicht, wie oft Bailey da vorbeischaut, ist das natürlich schwierig, da mit jemandem zum ersten Mal zu arbeiten, der so ein athletisches, akrobatisches Moveset hat. Und nur da musst du erstmal gucken, wie können wir das geschickt einbauen in solche Situationen. Wir haben ja auch einmal diesen Moment auf dem Apron, wo Bailey versucht, Sol Ruka zu erwischen und die immer wieder ein Rad schlägt oder drüber springt, um dann diesen Kick aufzulanden vom Apron. Ja, das machst du nicht einfach so, indem du sagst, ja, okay, und dann sind wir draußen, ich weich halt irgendwie aus und irgendwann trete ich dich. Also das funktioniert halt nicht.
Ja, genauso auch dieser Konter vom Rose Plant, den fand ich halt auch mega cool, als Bailey zum ersten Mal versucht hat, den Rose Plant zu zeigen und sie cartwheelt da quasi auf einer Hand raus. Also damit kriegst du natürlich die Leute, ne? Das sind Bilder, die vergisst du halt nicht, weil das halt so unique ist und so einzigartig. Das kann einfach nicht jede und nicht jeder. Und das hat man hier eben auch gesehen, auch dieser Cartwheel DDT, den sie dann in der Mitte des Matches gezeigt hat. Bailey war dagegen fast schon, ich sag mal, 0815, ne? Die hat so ihre Aktionen gezeigt und versucht, irgendwie hier mit einer Sol Ruka mitzuhalten. Sei es jetzt mit dem Sunset Flip in die Ringecke, dann später, als dann eine Sol Ruka vom Top Rope gekommen ist, wo sie dann aufgefangen hat in den Bailey to Belly und so. Ja, aber es war eben quasi das, was man kennt. Und eine Sol Ruka hat hier wirklich einmal ihr Best-of sozusagen abgespult. Bailey hat dann eben trotzdem auch den Soul Snatcher gekontert, den Rose Plant und hat dann da aber natürlich die Sol Ruka so ein bisschen zu dicht und zu weit gezogen im Pinfall und dadurch konnte Sol Ruka mit den Füßen in die Seile kommen. Dann wurde der Pinfall aufgebrochen und zählte dann sozusagen nicht. Und ja, hier ging es dann auch so weiter. Bailey wollte dann den Diving Elbow zeigen. Ruka zieht die Beine hoch für eine 2 dann eben auch und dann ging es eben ein bisschen hin und her und schlussendlich ja, setzt es dann eben den Soul Snatcher natürlich, Mella. Also es ist halt wirklich so ein bisschen, ich bin gespannt, wie das wird, wenn man Sol Ruka dann auch im Main-TV jede Woche sieht. Weil ich habe schon gesagt, gerade wenn man regelmäßig NXT verfolgt, der häuft sich und man merkt natürlich auch, dass sie natürlich eine gewisse Kreativität an den Tag legt, aus welcher Position sie den Soul Snatcher zeigt. Aber der braucht halt immer einen gewissen Build-up. Das ist kein Finisher, den du immer und überall zeigen kannst. Und ich bin gespannt, wie das ist, wenn sie halt auch ein bisschen älter wird, sage ich mal, ob sie dann, ne, ist ja einfach so, das ist ein riskanter Move. Mal gucken, ob das so auf Dauer ihr Finisher ist. Ich sag immer noch, ich finde, sie bräuchte noch einen zweiten, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Vielleicht einen Submission-Finisher oder halt irgendwie eine andere Aktion.
Ja, Submission geht ja eh immer. Also das ist ja das Ding, ne, bei Finishern. Wenn man mehrere hat, es bietet sich halt an, da eine Submission irgendwie. Also das kann ja auch gern irgendwas Athletisches sein, ne? Irgendwie, ich meine, Charlotte Flair hat auch den Figure Eight, dass man vielleicht irgendwie was Bekanntes nimmt und da noch so diesen Twist reinbringt quasi, also für ihr Gimmick oder für ihren Stil. Ist ja alles machbar.
Genau, und ganz kurz, um die Finisher-Phase hier noch abzuschließen. Der Soul Snatcher bedeutet ja nicht direkt den Sieg, sondern dass Bailey rutscht ja dann fast so, Veteran Instincts und so, rutscht sie ja fast aus dem Ring raus. Soul zieht sie dann zurück, Bailey rollt sie nochmal ein für eine knappe 2 und Soul rollt dann sozusagen wieder zurück und ihr gelingt dann hier tatsächlich der Pinfall gegen eine Bailey. Und auch da muss ich sagen, das ist schon eine große Geschichte, oder? Dass ein Sol Ruka hier Bailey schlagen kann, finde ich schon recht eindeutig.
Habe ich nicht kommen sehen. Vor allen Dingen nicht, wie du sagst, so eindeutig. Ne? Ich mochte das Finish sehr, gerade, dass man da nochmal dieses Schleifchen gemacht hat mit dem Einroller, wo man eben dachte, okay, hat doch nicht gereicht. Ne? Bailey ist dann doch die Erfahrenere und wird sich da durchsetzen. Ich mochte das aber. Und wie gesagt, es war sehr überraschend. Und vielleicht, ja, sehen wir ja dann Sol Ruka bald öfter im Main-TV.
Ja, also es gab ja auch zuletzt noch Meldungen darüber, dass einige Wrestlerinnen hier auf dem Weg in Richtung Main-Roster sind. Man möchte auch das Roster ein bisschen verjüngen. Natürlich, John Cena ist jetzt demnächst weg. Wahrscheinlich kommt ein Chris Jericho mit dazu. Aber man hat viele etwas ältere Stars, die so langsam natürlich Richtung Sonnenuntergang reiten, um dieses Bild aufzugreifen, was ja John Cena auch zuletzt über Brock Lesnar gesagt hat. Und man muss natürlich jetzt probieren, mit den alten Stars neue Stars aufzubauen. Und ich glaube, ein Obafemi, Soruka, die werden halt ganz vorne mit dabei sein, wenn das hier darum geht. Generell die Damendivision von WWE quer durch alle Roster verteilt, sehr, sehr stark. Also auch da wird eine Soruka einiges zu tun haben, bis sie sich da durchsetzt. Aber ich bin gespannt, wie das mit ihr weitergeht. Weiter ging es bei Saturday Night's Main Event natürlich hier erstmal mit weiteren Trailern. Die vier haben sich übrigens noch verabschiedet. Sie haben dann auch hier den Salut gemacht. Dann haben sie nochmal in die Reihe gestellt, haben nochmal den John Cena Salut gemacht. Ich finde, Lyra Valkyria war fast ein bisschen außen vor hier in der ganzen Geschichte. Zarya relativ prominent, aber eine Lyra wirkte hier wie die kleine Schwester, gerade in ihrem etwas schlapprigen Outfit, oder?
Ja, das dachte ich mir auch. Ich hatte schon total vergessen, dass die überhaupt am Ring war, bis dann eben die vier nebeneinander standen und eben den Salut gemacht haben. Ich hatte die komplett vergessen.
Also, ich weiß auch nicht genau, wer sie da so outfitmäßig beraten hat. Keine Ahnung. Irgendwie sah das ein bisschen merkwürdig aus, finde ich, aber ist egal. Ja, wie gesagt, weiter ganz viele Trailer. Wir haben den Undertaker noch gesehen, der hier eine längere Videobotschaft hinterlassen hat. Mark Henry, Kurt Angle, Michelle McCool und so weiter und so fort. Dann auch nochmal Joe Tessitore und Stephanie McMahon, die hier nochmal über die letzten Matches sprechen. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Match, was mal kein Titelmatch gewesen ist. Dann war es ein Titelmatch. Schlussendlich war es jetzt kein Titelmatch. Wir bekommen ein Tag-Team-Match, ein reguläres, zwischen Javon Evans und Leon Slater und auf der anderen Seite natürlich die amtierenden Raw Tag-Team-Champions AJ Styles und Dragon Lee. Und Mella, da hat man gleich von Beginn an gemerkt, da ist nicht viel Zeit, weil hier haben gerade Evans und Slater haben hier sofort losgelegt wie die Feuerwehr.
Ja, also, ne, wie du sagst, also das war ein komplett anderer Stil auf einmal. Es ging ja direkt los mit Highflying und so weiter. Und es war schon lustig, ne, dass Leon Slater einfach in einem Match stand gegen einen former TNA-Champion in seinem ersten Main-Roster auftauchen. Das hatte schon ein bisschen Humor fast schon, würde ich es nennen. Ja, also wie du sagst, ne, wir haben anscheinend keine Zeit. Es wird direkt gedived. Wir haben auch eine Menge Superkicks und ja, also es war wild. Aber ich finde es auch witzig, du hattest ja gerade gesagt, ne, die ältere Generation, die jetzt Richtung Sonnenuntergang reitet, hier haben wir ja auch jemanden, ja. Bei dem das der Fall ist mit AJ Styles. Auch da wird es natürlich nochmal interessant, wie der dann verabschiedet wird. Ich hoffe ja auch auf sowas in Richtung entweder Ric Flair, der sagt, okay, nee, nicht Ric Flair, schon. Oh Gott.
Na, jetzt bin ich verwirrt.
Ric Flair, wenn ich besiegt werde, ne, dann beende ich meine Karriere, genau. So lange catch ich noch. Weil ich jetzt das Match im Kopf hatte, schlimm. Das Hirn auf wenig Schlaf, egal. Oder ob wir vielleicht auch so eine Art Cena-Abschiedstour bekommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er da seine Blümchen noch bekommt. Das auf jeden Fall.
Ja, bin ich komplett bei dir. Absolut verdient natürlich auch, was er auch fürs Wrestling im Allgemeinen getan hat. Also auch einer von den, ja, aus dieser goldenen Indie-Generation Anfang der 2000er im Endeffekt, ne, die groß geworden sind dann. Ich meine, gut, AJ Styles hat ja sogar noch Matches bei der alten WCW bestritten. Darf man auch nicht vergessen, der 2-1 damals. Aber natürlich jemand, der bei Ring of Honor und natürlich im Speziellen bei TNA, später auch bei New Japan, absolut seine Fußstapfen hinterlassen. Auch bei der WXW in Deutschland ist er angetreten zum Beispiel, ne. Hier auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, es ging sofort los, einen Javon Evans, der hier mit diesem großen Dive nach draußen fliegt auf AJ Styles, dann Leon Slater im Ring mit diesem Dive über den Turnbuckle, wo ich mich immer wieder frage, wie oft er das in seiner Karriere noch machen kann, ne? Im Ring gab es dann diesen großen Crossbody von Leon Slater, dann den Frog Splash von dem Javon Evans und es hat sich sehr WWE-untypisch angefühlt, wie dieses Match hier lief. Das fand ich halt so cool, auch an der Card bis hierhin. Jedes Match hat sich anders angefühlt. Wir hatten diesen Opener, der so ein bisschen eigentlich klassischer WWE-Heavyweight-Style gewesen ist, mit so einer Dominanz-Story. Dann hatten wir eben diese Newcomer-Geschichte mit Bayley und Soruka, die auf Athletik gefußt hat. Und hier, das hat sich fast angefühlt wie ein Indie oder mal ganz anders gesagt, wie ein AEW-Tag-Match, oder? Weil das einfach so schnell gewesen ist und du sagst immer, das Entscheidende ist ja auch da, was zwischen den Moves passiert. Aber hier war es teilweise so schnell, dass da zwischen den Moves gar keine Zeit mehr gewesen ist.
Ja, aber für sowas kann ja auch oder muss ja auch Platz sein, ne? Ich, generell, also wie gesagt, diese Card ist wild, aber sehr, sehr unterhaltsam. Ne? Wie gesagt, weil gerade alles so anders war. Und ich hatte auch so das Gefühl, das könnte jetzt auch so ein 16-Carat-Match halt einfach sein.
Ja, ja.
Man zwei, in Anführungszeichen, wild zusammengewürfelte Tag-Teams auf einmal hat. So an Tag 3 oder so, so ein Multiman-Match einfach, weil man die Leute da hat und gucken muss, wo man sie reinsteckt. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Und das war sehr, sehr spaßig, gerade weil es so schnell war. Und ich nenne sowas ja gerne Lavalampen-Catch. Ne? Ich gucke mir sowas super gerne an. Bei mir bleibt dann meistens nicht so viel in Erinnerung, aber für den Moment finde ich es einfach super geil.
Ja. Ja, und hier war es eben genau so. Ne? Also da wurde aus allen Rohren gefeuert sozusagen. Natürlich sind dann auch irgendwann die Champions hier zurückgekommen, haben sich dann eben gewehrt. Und dann hatten wir auch so ein bisschen kleine Pause dazwischen. Aber letztlich ging es dann hinterher trotzdem wieder ordentlich zur Sache. Ne? Und auch hier ging es in erster Linie auch darum, die Aktion von Javon Evans und Leon Slater nochmal darzustellen, die nochmal zu zeigen. Ging es ja raus. Es gab dann auch einen AJ Styles, der hier einen Javon Evans in die Barrikade geschickt hat. Dann gab es auch mal Superkicks, um hier so ein bisschen für Kontrolle zu sorgen. Und im Ring gab es dann den OG-Cutter von Evans gegen Styles. Und dann gab es auch die Swanton 450 von Leon Slater gegen AJ Styles. Und ich sag mal, ich glaube, das hat der Styles gemerkt, oder? Weil da waren die Knie waren ein bisschen hoch, oder?
Also, der ist nicht perfekt gelandet, würde ich jetzt mal sagen. He did get all of it diesmal.
Ja.
Ja, sah auf jeden Fall sehr unbequem aus, aber dennoch natürlich super beeindruckend. Also, kann man nicht anders sagen.
Und dann auch Dragon Lee, dann eben, nachdem hier der Pinfall aufgebrochen worden ist, quasi mit so einem, da ist ja Javon Evans nach einem Dropkick, glaube ich, in den Pinfall reingeschubbt worden. Dragon Lee auch mit dem Somersault Dive nach draußen auf Javon Evans. Wir haben diesen versuchten Styles Clash gleich mehrfach gesehen, natürlich auch aus verschiedenen Kombinationen, auch zu Beginn natürlich, wo wir das gehabt haben, wo es eine Rana von Dragon Lee gab und AJ Styles seinen Gegner quasi zum Styles Clash Ansatz gefangen hat. Das finde ich auch immer wieder genial, wo die gerade mit arbeiten. Das hatten wir auch im Match mit The New Day zum Beispiel gesehen, wo es ja diesen Double Stomp vom Top Rope gegeben hat von Dragon Lee gegen Kofi und Kofi bounced dann irgendwie, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber aus dem Seil zurück in die Arme von AJ Styles, der den Styles Clash zeigt. Das haben wir hier eben auch gesehen. In der Variation. Ich glaube, da spielt man mit Han sehr gerne mit. Mella, um zum Ende zu kommen hier von dem Match, weil es auch nur 7 Minuten geht und wir reden jetzt schon länger über das Match, als das Match überhaupt lang gewesen ist. Da hat mir ein AJ Styles, der wollte den Phenomenal Forearm zeigen und ist ja ausgerutscht. Leon Slater geht dann sofort für die 2 und dann schlussendlich ist es dann eben so, dass es trotzdem eben hier die Powerbomb gibt, es gibt den Styles Clash für die 3 dann schlussendlich. Mella, war dieser geslippte Phenomenal Forearm, war das ein gewollter Sturz oder war das ein Fehler?
Ich weiß es nicht. Ich habe mich das wirklich auch gefragt. Styles hat das ja schon mal gemacht, ne? Und der zählt das halt auch gut. Deswegen, ich kann es dir nicht sagen, ob das jetzt gewollt war oder nicht. Also wenn es nicht gewollt war, dann sind die gut damit umgegangen und haben das sehr schnell gerettet. Wenn es gewollt war, dann Respekt an AJ Styles, an die schauspielerische Leistung. Weil ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Es ist halt genau das. Und das finde ich eigentlich auch das Interessante, ne? Weil natürlich hat AJ Styles so diese Maxime des perfekten Workers im Prinzip. Und der botcht nicht, ne? Und dann ist er hier eben ausgerutscht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das genau das Teil der Story ist. Weißt, er wird älter, er ist auf den letzten Metern und das klappt jetzt nicht mehr so, wie es früher mal gewesen ist, oder?
Das habe ich mich auch eben gefragt, ob das nicht letzten Endes zu so einer eben Mini-Story führt, die ihn eben, ne, quasi nochmal dran denken lässt, ja, okay, nee, es geht einfach nicht mehr. Ich muss jetzt aufhören. Ich meine, er hat ja schon gesagt, wird aufhören, definitiv. Aber vielleicht erzählt man dann eben diese kleine Geschichte noch mit. Und zum Schluss gibt es dann noch den Payoff, weil er es natürlich dann perfekt schafft. Keine Ahnung.
Ja. Also das ist halt nur so meine Spekulation. Ne? Selbst wenn es ein Botch gewesen ist, ey, ganz im Ernst, passiert. Wir haben hier so ein Sprintmatch gehabt. Da kann es immer mal passieren, dass sowas schief geht. Wie du schon gesagt hast, die haben es gut gecovert. Und am Ende gab es dann hier eben den Sieg für AJ Styles und Dragon Lee. geiler Sprint. Also kann man nicht anders sagen, es hat mega Spaß gemacht. Und da kann man echt nichts gegen sagen. Auch hier dann nochmal der Salut der vier Beteiligten. Mella, ganz kurz, wo siehst du hier die Perspektive für den Javon Evans und für den Leon Slater eigentlich?
Also ich denke, dass gerade für den Leon Slater, sobald da der TNA-Deal gelaufen ist, dass WWE da zumindest mal anfragen wird. Mal höflich anklopfen, fragen, hey, wie geht's? Hast du nicht Lust? Bei einem Javon Evans ist ja noch bei NXT, weiß ich nicht so ganz, ob da der Weg weiter nach oben führen wird. Ich finde ihn noch so ein bisschen farblos. Also da ist ein Leon Slater für mich mehr rausgestochen jetzt gerade in dem Match. Aber ja, Zeit wird zeigen, wo bei beiden der Weg da hinführt.
Ich sehe es halt genau andersrum. Also, dass ein Leon Slater irgendwann bei WWE und speziell dann bei NXT landen wird, geschenkt, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich sehe da nicht den ganz weiten Weg. Javon Evans, wenn man sich anschaut, wie der jetzt gerade bei NXT aufgebaut wird, den sehe ich als einen, der, wenn er noch ein bisschen an Masse und ein bisschen an Profil dazu gewinnt, dass der jemand sein kann, mit dem du auch im Main-Roster sehr, sehr gut arbeiten kannst. Ob es jetzt für ein Main-Event reicht, wie man es bei NXT gerade hat, weiß ich nicht. Da ist ja wirklich gerade die Geschichte, die Jagd von Javon Evans nach der NXT-Championship. Jetzt letztes Jahr wieder den Twist und jetzt ist sogar Ricky Starks gegen ihn geturnt und jetzt wird es wahrscheinlich dann irgendwann ein Three-Way werden und so. Ich weiß nicht, ob man im Main-Roster so den Fokus auf ihn setzen wird und setzen kann, aber der ist auch auf eine gewisse Art und Weise einzigartig. Der bewegt sich so wie kein anderer. Der hat eine ganz eigene Art, wie er redet, auch so vom Aussehen her. Ich bin gespannt, wo da der Weg für ihn hinführt, vor allem auch, wie lange er, der ist auch erst 21, ne, genauso wie Leon Slater, darf man nicht vergessen. Und vor allem auch, wie lange bleiben die mit ihrem Style wirklich dann auch verletzungsfrei? Das ist immer so eine Frage, die ich mir dann stelle. Ich finde, bei Javon Evans sieht man schon eine große Progression, was gerade so Timing und sowas angeht, aber mal abwarten. Ich sehe halt extrem viel in Javon Evans. Also ich finde, der hat auch da was Besonderes, mit dem man, glaube ich, bei WWE auch gut Geld verdienen kann. Und dieses natürliche Charisma sehe ich halt bei Leon Slater eher weniger. Also das ist so ein bisschen mein Problem. Weil ich finde, dass die Crowd, selbst bei NXT, wo er schon häufiger gewesen ist, dass die Crowd relativ wenig auf ihn reagiert. Und das, vielleicht muss man den einfach ein bisschen stärker präsentieren oder wie auch immer, aber irgendwie, da fehlt mir ein bisschen was. Und er ist auch noch kleiner. Das ist ein Vorteil von Javon Evans. Javon Evans ist ein ziemlich langer Lulatsch.
Ja gut. Das sind Sachen, da kannst du nicht drum rumarbeiten.
Nee.
Eben. Beziehungsweise musst du dann drum rumarbeiten, ne? Und stärker auf andere Sachen setzen. Aber ja, das ist leider immer noch so ein bisschen im Wrestling, ne? So kleinere, dann auch vielleicht noch ein bisschen schmächtigere Typen von der Art her. Die müssen dann immer doppelt so hart arbeiten. Das ist leider immer noch so.
Ja, wir haben es ja schon tausendmal gesagt, wenn Chad Gable 1,80, 1,85, 1,90 wäre, ich glaube 1,80 ist der, ich glaube, der ist auch gar nicht so super klein, ne? Aber lassen wir 1,85 sein oder 1,90, dann wäre der schon längst Champion, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil ansonsten bringt der alles mit. Aber dadurch hat er halt eben echt einen schweren Start gehabt. Schöne Grüße an Shorty G an der Stelle, was ja auch wirklich grauenvoll gewesen ist. Naja. Machen wir weiter. Es geht weiter hier mit The Miz, der natürlich auch gern Teil der Farewell-Tour gewesen wäre, aber hat natürlich da keine, also er wollte immer, aber im Endeffekt hat es ja nicht funktioniert und dann hat er sich auch nochmal hier hingestellt, hier, na, ich war doch der ihn überhaupt erst relevant gemacht hat mit dem Main-Event gegen mich und das ist sogar die Originaljacke gewesen, die er hier in der Promo getragen hat und ja, schlussendlich kommt dann ja R-Truth hier raus und macht dann diesen Gag, der Rückbezug nimmt auf die Auslosung der Teilnehmer, wo er dann gesagt hat, ah, ich weiß, du hast hier komische Dinge mit Nick Aldis Balls gemacht. Haha, Klötenwitze. Und dann hier, ich weiß genau, hier ist noch ein Ball, da ist noch jemand drin und dann öffnet The Miz diesen Ball, diese Lottokugel und dann flüstert er so ganz leise ins Mikrofon, who's Joe Hendry? Und dann auf einmal, natürlich ist Joe Hendry da, man hat schon die Reaktion im Hintergrund gehört, die Musik ist da und die Crowd ist da, Mella, und Joe Hendry und R-Truth machen dann schlussendlich The Miz fertig, sehr zum Jubel des Publikums.
Punkt. Ja. Ich fand's trotzdem schön, The Miz und R-Truth zu sehen in Bezug auf John Cena.
Ja. Ich fand's auch schön, Joe Hendry hier zu sehen, weil das auch nochmal so ein kleiner Rub gewesen ist in dem Augenblick.
Ja, ne? das auch. Also, wer freut sich denn nicht, wenn er Joe Hendry sieht, ne? Say his name and he appears. Da war er.
Ja. Deswegen, also das waren dann so kleine, ich sag mal so kleine Entspannungssequenz für die Leute auch gerade vor Ort. Holt euch noch was zu trinken. Wir haben jetzt noch eine Stunde vor uns. Gleich seid ihr eh alle nah am Wasser gebaut. Entspannt euch noch mal eine Runde, wenn ihr, bevor es hier zu Gunther gegen John Cena kommt. Und ja, Mella, da müssen wir natürlich dann auch hier Richtung Main Event natürlich gehen. Ne? Gunther gegen John Cena. Wir haben heute auf dem Discord eine Frage bekommen, die würde ich ganz gerne direkt an dich hier weiterleiten. Da hat der Nischenliebhaber hat mich gefragt, hier Frage an die WXW-Fans, Leute, wie auch immer, dass der gute alte Walter der letzte Gegner von Cena sein wird. Was macht das mit euch, wenn man so 15 Jahre zurückgeht oder so?
Es ist crazy. Also Walter ja auch einer meiner Trainer gewesen. Also ich kenne die Jobs, ich kenne die Powerbomb, ich habe alles schon genommen. Ja, absolut verrückt. Also hätte man nie gedacht. Ne? Man sieht ja auch immer die Bilder, ne, die ganz alten von Walter noch mit grünen Haaren und ich sag jetzt mal deutlich massiger.
Ja.
Ja, es ist einfach verrückt. Also man kann das gar nicht in Worte fassen, weil es sich einfach so surreal anfühlt. Ne? Da steht jemand, den ich kenne, der mich auf meinem Weg begleitet hat und ich ihn auch quasi in einem Ring und retired einfach John Cena. John Cena, durch den ich zum Wrestling gekommen bin, also völlig abstrus. Freut einen natürlich auch sehr, dass jemand aus dem eigenen Dunstkreis, nenne ich es jetzt mal, es so weit gebracht hat. Und ja, also wie gesagt, es ist einfach nur verrückt.
Ich finde es halt jetzt rückblickend auch krass, welchen Weg denn Walter dann zum Gunther gegangen ist, ne? Wie du schon gesagt hast, ne? Wir kennen diese alten Bilder mit dem grünen Monster aus Japan. Also ich habe ja auch mit Walter damals, Gunther, als ich für die WXW bestimmte Formate für WXW Now damals gedreht habe, als das ja auch noch eine ganz andere Ausrichtung gewesen ist. Ich habe ja mal fast einen ganzen Tag mit ihm nur Interviews geführt, wo es hieß, ja, kannst du mit ihm so ein, weil absehbar gewesen ist, dass er so langsam Richtung NXT UK abwandern würde, kannst du mit ihm nochmal so Karriereinterviews machen? Und ich dann so, ja, wie lang denn? Ja, so für eine Stunde pro Block quasi. Und ich so, ey, wie soll das denn eine Viertelstunde werden? Denn wir sprechen hier über Jahre, ne? Das geht ja wohl nicht, wenn wir da was Richtiges haben wollten. Und dann ist halt auch so, ja, wir tapen 2 Stunden, ist dann halt, ich glaube, 7 Stunden geworden oder sowas. Und du kennst die alte Academy, wo wir da zusammengesessen haben und es war brüllend heiß, kein Sauerstoff in dem Raum. Und ich glaube, da sind wir uns ein bisschen näher gekommen, weil das ist ja auch der andere Funfact. Walter Gunther war mein erstes Wrestler-Interview so auf der WXW-Ebene damals. Das waren Carsten Beck und Walter. Und Carsten war ja immer super easy zu handeln. Ne? Carsten war ja so, ist outgoing und auch jemand, der von sich aus Fragen stellt und so. Und Walter war damals zumindest sehr zurückhaltend, was so neuen Leuten angeht. Ne? Und du hast eigentlich gemerkt, dass wir so nicht so 100% connected haben am Anfang. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das hat erst gebraucht. Ich habe gebraucht, bis ich mit ihm richtig warm geworden bin. Ist ja auch vollkommen normal. Ne? Man muss ja nicht immer auf Teufel komm raus sofort auf 100% sein. Ne? Und deswegen, wir haben dann ganz viele Interviews gemacht und man hat auch bei ihm gemerkt, dass je mehr wir miteinander zu tun gehabt haben, desto gelöster und entspannter ist er auch geworden und hat da halt einfach gebraucht. Und deswegen, auch ich habe da ja so eine gewisse Verbindung mit ihm, was das angeht. Ne? Und ich finde halt diesen Weg und auch die Dedication, die er halt eben an den Tag gelegt hat, um bei WWE wirklich diesen Spot zu bekommen, um da auch wirklich sich nochmal neu zu erfinden, um es mal so zu sagen. Ne? Weil der Big Van Walter, dann später der Walter und jetzt der Gunther, das sind wie 3 verschiedene Persönlichkeiten. Ne? Auch wenn im Gunther viel Ringgeneral von der Ringkampfzeit drinsteckt, ist da eben die Entwicklung echt crazy einfach. Und das nicht nur körperlich, auch vom Wrestlerischen her. Also um auch mal diese John Cena-Geschichte von andererseits zu betrachten, das finde ich nämlich ganz interessant. Wir werden jetzt natürlich ganz viel über John Cena sprechen, Mella, aber da gehören auch 2 dazu.
Ich finde das so witzig, weil du jetzt gerade das mit den Interviews angesprochen hast, weil einer der Standardsätze von Walter war immer, er ist eh gut. Also kein Mann großer Worte.
Ja. Und das war manchmal dann auch ein bisschen anstrengend als Interviewer.
Das glaube ich.
da musstest du immer sehr viel nachhaken und so. Und manchmal hast du dich dann auch so, da hast du das Gefühl gehabt, so, der hat gerade keinen Bock, dass du nachhakst und so. Und deswegen, aber das macht er inzwischen ja auch gut. Also wenn du in Interviews siehst, auch dass er die Interviews auf Englisch zum Beispiel führt und das so, ne, von jetzt auf, also nicht von jetzt auf gleich, aber er ist da so gut einfach inzwischen drin. Deswegen, also nichts als Respekt für Gunther, für Walter, für den Weg, den er bis hierhin gegangen ist. Und das ist halt schon echt krass. Ja. Gunther kommt hier natürlich als erster hier zum Ring mit der alten Musik unter Buhrufen natürlich, so wie sich das gehört, aber eher stoisch steht das durch, Mella. Und jetzt will ich wissen, hast du ein bisschen Gänsehaut gehabt, als hier John Cena zum Ring gekommen ist, weil da ist ja wirklich einmal das Dach weggeflogen fast.
Ich hatte so auf die alte Musik gehofft. Ich hatte die Hoffnung bis zum Schluss nicht aufgegeben. Ich hätte so gern nochmal Word Live gehört oder irgendein Remix oder sowas. Ja, haben wir nicht bekommen, leider. Aber ja, also Gänsehaut auf jeden Fall. Also die Reaktion, das kann man aber nicht beschreiben. Ich hatte ja erst überlegt, ob ich ins Bett gehe und es mir morgens dann in aller Ruhe anschaue. Aber da dachte ich so, nein, das ist ein Moment, den möchte ich live erleben. Dementsprechend habe ich sehr wenig Schlaf bekommen. Aber es war es wert. Sagen wir es mal so, es war es wert.
Ja, wir haben ja einen ausgeglichenes, aber auch ein sehr storybasiertes Match natürlich gehabt. Am Anfang natürlich Gunther, der Dominante hier, der John Cena auch schon mit den Jobs bearbeitet und einfach mit dieser körperlichen Kraft, die er da eben mitbringt, auch ein harter Bodyslam, den wir da haben. Ja, natürlich auch die Buhrufe für den Gunther hier und umso mehr Jubel, als John Cena zum ersten Mal zurückkommt mit den Shoulder Tackles, mit dem Spinning Side Slam, den wir dann hier eben sehen, mit dem Five Knuckle Shuffle. Und dann will er hier auch gleich den ersten AA zeigen, aber Gunther kommt dann eben raus, haut ihn dann noch mit der Clothesline um. Es gibt den ersten Versuch vom Sleeper, das war ja die Geschichte hier, dass Gunther gesagt hat, er will ja John Cena zum ersten Mal zum Austappen bringen in seiner Karriere. Er wird dafür sorgen, dass er hier sagt, I give up. Nämlich das ist genau das, was er immer gesagt hat, was wir nicht tun sollen. Aber John Cena bringt ihn dann hier erstmal in die STFU-Position. Und was ich hier sehr geliebt habe, du hast wirklich diese Hoffnung der Fans die ganze Zeit gemerkt, so, ja, der Cena, der holt das hier. Irgendwie holt der Cena das, oder? Das zieht sich von der ersten Minute an durch. Die wollten das unbedingt sehen, dass John Cena hier sein letztes Match gewinnt.
Ja, das ist natürlich die Story, mit der sehr gespielt wurde. Also jetzt auch gerade mit dem STFU, ne? Walter, sage ich schon, Gunther ist kurz vorm Seil. Ne, John Cena will ihn dann nochmal zurückziehen und die Leute so, ja, nimm ihn wieder in die Mitte und nimm ihn wieder rein. Passiert aber nicht, weil er wird dann einfach weggestoßen. Und solche kleinen Nicklichkeiten, nenne ich es jetzt mal, das macht es dann wieder so spannend und so gut und spielt dann eben genau mit rein in diese Erwartungshaltung und in die Hoffnung der Fans, weil die natürlich erwartet haben, okay, jetzt geht's wieder in den STFU, aber passiert nicht. Ja, also die ganze Halle inklusive und die ganzen Zuschauer am Fernseher wollten natürlich, dass Cena sein letztes Match gewinnt, ganz klar.
Ja, und also auch gerade diese Dominanz, die Gunther dann hier auch immer wieder verkörpert hat und dann auch damit gespielt hat quasi, das habe ich ja geliebt, auch weil man eben mit dieser Crowd so gut arbeiten und spielen konnte in dem Moment, wo Gunther dann, ich weiß nicht mehr, wie viele Clotheslines es gewesen sind, aber wo er dann irgendwie drei Lariats quasi hintereinander gezeigt hat und dazwischen immer gesagt hat, so jetzt zum Ref, jetzt frag ihn, der soll jetzt aufgeben, der kann doch nicht mehr, ne? Und diese Zeit, die man sich da genommen hat, um auch mit dem Publikum, noch nicht mal mit den spektakulären Aktionen zu arbeiten, aber einfach dieser Gewalt, diese Brutalität, die einen Gunther, wie ich finde, wie kein anderer aktuell bei WWE rüberbringt, um zu zeigen, hier, guck mal, das ist der alte, kaputte Mann, der steckt eine Clothesline an, der steht nicht mehr auf. Mach es endlich, bring das hier endlich zu Ende, sozusagen, ne? Und das habe ich liebe das, auch gerade, weil es mit der Methodik so einfach eigentlich ist. Da brauchst keine krassen Dinger, sondern da reicht dann auch einfach mal eine Lariat, die du schlagen kannst.
Das Schlimme ist, ich hatte die ganze Zeit im Kopf so hätte das Match gegen Jey Uso sein müssen.
Ja.
Das hat mich ein bisschen vielleicht traurig gemacht, aber ja, also, es war halt genau das, was ich erwartet hatte. Oder sagen wir es mal, mir erhofft hatte, ne, John Cena wird eigentlich gut durchgeprügelt, kommt immer mal wieder zurück. Ja, und am Ende haben wir halt das Finish. Punkt. Das ist das, womit ich gerechnet habe, was mich sehr gefreut hat. Und was eben, du hast es gerade gesagt, ne, mit den Fans so schön gespielt hat. Einfach dieses, wir möchten, dass der in Anführungszeichen Underdog, in dem Fall John Cena, wir möchten, dass der Underdog gewinnt einfach. Das ist die einfachste Story der Welt, aber sie funktioniert halt.
Und hier ist es eben ganz genauso, ne? John Cena, der eben zurückkommt, auch wirklich dann mit dem ersten AA, den er dann ins Ziel bringt, dann noch mit mehr Aktionen, unter anderem auch den Sleeper selber ansetzt. Aber ey, was war das denn bitte schön für ein Sleeper, wo der eine Arm unter dem anderen, und ich habe davor gesessen so, okay, es ist John Cena, letztes Match, es ist okay, der Mann ist verzweifelt gerade, ich lasse es mal noch so, I let it slide, weißt du? Das war kein Sleeper.
Nein.
Und dann ging es ja nach draußen, dann wurde es ja, ging es ja auf das Apron, es ging dann gegen die Stahltreppe für einen John Cena, und dann sollte es ja auch die Powerbomb hier durch das Kommentatorenpult geben, aber da hat vielleicht Gunther auch ein bisschen zu viel mit dem Publikum gespielt, also sollte diese Powerbomb von der Stahltreppe quasi geben. Hat aber nicht geklappt, Mella, weil da musste Gunther hier durch das Kommentatorenpult gehen.
Mit dem AA schön einmal durch. Ich hatte kurz Angst, dass John Cena mit hinterher springt. Das hätte ich ein bisschen sehr gefährlich gefunden. Aber so ging es nur für Gunther durch. Und wir bekommen ja auch später sogar noch den Super AA vom mittleren Seil. Aber selbst das, ja, kann eben den Gunther nicht unten halten. Ja, also wie gesagt, es passiert nicht viel. Es werden sehr viele Trademarks gezeigt, Finisher. Es ist sehr reduziert, aber auf eine gute Art und Weise. Weil wie du schon gesagt hast, ne, diese stoische Art von Gunther, der da mit Chops, mit Lariats und Powerbombs eigentlich arbeitet, zwischendurch mal ein German. Plus John Cena, der da eben versucht, seine Aktionen, die Fans auch sehen wollen, durchzubringen. Das funktioniert halt einfach sehr gut.
Ja, also Gunther natürlich auch so ein bisschen John Cena demütigen möchte und auch der Spielverderber für die Fans sein möchte. Und eben John Cena, der genau das Gegenteil will, der hier auf seine Wege rausgehen möchte aus der Promotion. Und das hat hier super funktioniert. Die Crowd war into it, die beiden haben das super gemacht. Es ist natürlich wrestlerisch kein absoluter Five-Star-Classic, den wir jetzt hier haben, aber es war spannend, das war emotional und das ist all das, was ich mir eigentlich davon erwartet habe, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich mochte dann auch so diese kleinen Gesten, die John Cena immer wieder gemacht hat, zum Beispiel, als er dann diesen Top-Rope-Leg-Drop, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gezeigt hat, aber als er den gezeigt hat und dann halt auch so ins Publikum so, was soll ich machen? Das ist halt mein letztes Match, komm, ich mach's halt einfach nochmal, Mella, oder? Weil ich finde, das ist so eine Aktion, die ist auch so ein bisschen underrated. Die sieht halt so gar nicht so spektakulär aus, aber gerade so ein Legdrop vom Top-Rope, wir haben das schon von anderen Wrestlern gehört, ist halt wirklich was extrem auf den Körper geht, oder?
Schön einmal den ganzen Rücken hoch und runter. Also ich möchte es nicht machen, definitiv nicht. Ich glaube, es sieht halt auch immer bei John Cena so lustig aus, weil der... Er ist ja kein Körperklaus an sich, aber er hat diese Tendenz dazu, dass bei ihm manche Aktionen immer sehr witzig aussehen. Und ich finde, der Legdrop gehört da irgendwie dazu, weil er ist halt kein super Athlet im Sinne von Akrobat und solche Aktionen, auch dieser Springboard Stunner, den es da mal eine Zeit lang gab.
Jo.
Das sah halt immer lustig aus. Einfach weil der, wie gesagt, er ist kein Körperklaus, aber es geht so in die Richtung. Bei ihm sieht alles so ein bisschen kantig aus.
Ja, ja.
Ich habe
mich hier im Match immer gefragt, Mella, wie sich John Cena nicht mindestens dreimal den Ellenbogen hier gebrochen hat, so wie er die Powerbombs genommen hat, oder?
Ja. Oh, das war beim Zuschauen immer sehr schmerzhaft. Ja, also schön hier mit den angewinkelten Armen. Sehr fragwürdig. Aber gut, wenn's den Schleimbeuteln noch gut geht, dann ist doch alles fein.
Ja, also auch hier, ne, auch von Gunther waren hier so ein paar merkwürdige Landungen dabei, wo er so schräg auf der Hüfte gelandet ist und so, ne? Aber auch, es wurde auch sehr viel gecallt. Du hast gemerkt, auch dass hier John Cena eindeutig das Ruder übernommen hat, ne? Also ich glaube, man hat absichtlich die Mikros am Ring ein bisschen niedriger gestellt, weil die Umgebung wahrscheinlich so laut gewesen ist, aber du hast sehr oft gesehen, dass John Cena mit Gunther kommuniziert hat, oder?
Ich weiß gar nicht, wer es war vorab in einem Interview, der gesagt hatte, war es vielleicht sogar CM Punk? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber der meinte, John Cenas bester Rat an ihn war, auf die Crowd zu hören, weil dann kannst du nichts falsch machen. Und das ist einfach so. Und das hast du halt eben in diesem Match, wie du gerade gesagt hast, auch gesehen. Also man hat ja John Cena wirklich laut und deutlich reden gesehen nicht gehört, aber gesehen. Manchmal, oft hört man ihn ja auch sogar.
Ja.
War bei der Crowd wahrscheinlich jetzt auch schwierig, so laut wie die war. Aber das ist halt wirklich essentiell, ne? Sonst kannst du da eine Choreo abspielen und wenn es keinen interessiert, was hast du dann gewonnen, ne? Aber ja. wenn du wirklich dann eben auf die Leute hörst, auf die Fans hörst, guckst, wo sind die gerade mit ihren Emotionen, mit ihren Gedanken und wo will ich die hinhaben, das merkst du halt. Und das ist halt auch so eine Sache, die John Cena einfach ausgemacht hat, muss ich ja jetzt leider sagen, und nicht mehr ausmacht, ne? Wir reden ja jetzt in Vergangenheitsform. Und ihn, glaube ich, auch so weit gebracht hat, wie er eben letzten Endes gekommen ist. Einfach ja. Diese Connection mit den Fans, sei es jetzt im Ring oder eben auch außerhalb vom Ring.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, das ganze Ding, John Cena hat immer, war nie der geilste Wrestler oder irgendwas. Ne? Das Nein. wissen wir, da hat es immer hier, da und da ein bisschen geholpert und so. Aber was John Cena immer gewesen ist, war Story und Emotion. Was John Cena gemacht hat, war den Leuten nicht egal, sondern was John Cena gemacht hat, hat für die Leute immer gezählt. Am Anfang war es natürlich stark durch die Raps, da hat er die Davra emotionalisiert, irgendwann dann durch den Charakter, durch die Art und Weise, wie man auch mit diesem Charakter gearbeitet hat, war da alles geil bei. Nee, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Es gab auch eine Zeile, wo einem John Cena ziemlich auf den Sack gegangen ist als Fan. Aber auch auf den Sack gehen ist eine Emotion. Und auch damit hat man natürlich dafür gesorgt, dass über John Cena gesprochen worden ist. Ne? Und auch über den hast du ja, auch wenn es immer mal wieder nicht funktioniert hat, schöne Grüße an den Nexus an der Stelle, aber hast du dann auch geschafft, neue Leute aufzubauen, ne?
Oh, wie den CM Nexus.
Punk. CM Punk hätte nicht funktioniert ohne John Cena. Ist halt einfach so. Und CM Punk wäre auch jetzt, deswegen war der war ja auch aufgelöst in Tränen, als er da die Promo gegeben hat, der CM Punk. Also, der CM Punk wäre an dieser Stelle seine Karriere, wo er jetzt ist, nicht da, wenn es nicht einen John Cena gegeben hätte. Ja. Weil er brauchte dieses Gegenstück damals dazu. Und ja, es hat schon der Macho Man hat schon damals gesagt, ne, das ganze Business ist aufgebaut auf Emotionen. Und das ist auch genau das, was gerade die Karriere von John Cena auszeichnet, finde ich. Diese Emotionen verquickt mit Charakter, verquickt mit der In-Ring-Arbeit, die er eben da gemacht hat. Und das ist was Besonderes gewesen. Und auch wenn ich nicht der allergrößte John Cena-Fan bin, ich weiß das zu schätzen und ich weiß, dass der mich immer wieder mit abgeholt hat. Nicht immer, das geht auch gar nicht, aber immer wieder. Und das wird auch seine Legacy sein, nämlich, dass er immer die Emotionen erzeugt hat. So, weiter hier im Match, weil da sind wir auch schon fast auf dem Weg raus, ne? Es geht natürlich dann hier darum, schafft es John Cena irgendwie Gunther zu stoppen und in die Grenzen zu weisen. Du hast gerade schon den Avalanche Attitude Adjustment hier angesprochen, aber auch da kommt Gunther noch in letzter Sekunde raus. Denn John Cena versucht dann nochmal hier einen Attitude Adjustment zu zeigen, aber dann kontert eben einen Gunther mit der Powerbomb, legt ihn dann gleich zurecht mit dem Frog Splash oben drauf. Gunther dann mit dem ersten Sleeper und dann kommt er eben raus, der gute Cena, versucht nochmal ihn hier in den Attitude Adjust zu nehmen. Und jetzt sind wir im Endeffekt in dieser Phase, Meller, wo es fast ausschließlich darum geht, dass John Cena irgendwie versucht, sich zu retten und hier mit einem Sieg aus der ganzen Geschichte rauszugehen, während ein Gunther versucht, dieses Versprechen einzulösen. Ich bringe John Cena in seinem letzten Match zur Aufgabe. Und ich habe das sehr gemocht, wie man das hier am Ende gemolken hat, weil man hat wirklich den Eindruck gehabt, zum einen, dass Gunther einfach zäh wie derbes Leder ist und man hat zum anderen aber auch gemerkt, wie ein John Cena hier einfach gekämpft hat, alles probiert hat, in die Ringecke gedrückt hat, nochmal hochgehoben hat und nochmal probiert hat und am Ende ja sogar noch diesen finalen Hope-Spot mit dem letzten Attitude Adjustment bekommen hat, was dann aber auch nicht mehr gereicht hat, weil dann Gunther wieder ran, die Elbows und dann wieder der Sleeper. Bevor wir jetzt zu den letzten Sekunden kommen, Mella, also das war ja wirklich eine lange Sleeper-Konterphase. Wie fandest du das?
Ich fand's sehr, sehr schön. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, ne, wie schön die da gespielt haben mit den Reaktionen des Publikums und eben genau dieser Story, dieser gefährliche Sleeper-Hold und was muss John Cena noch machen und wie kann er da dem Nächsten wieder entweichen. Ich mochte auch sehr, was wir jetzt eben dann zum Schluss bekommen, diesen Klassiker mit, ne, der Arm wird hochgehoben im Sleeper-Hold. Ja. Und es ist eine winzige Kleinigkeit, aber ich mochte es sehr, dass beim dritten Mal als der Referee den Arm von John Cena gehoben hat, dass nicht dieses klassische, er lässt ihn noch mal ein bisschen fallen und dann kommt er nach oben, sondern dass er direkt oben geblieben ist. Das ist eine winzige Kleinigkeit, aber ich habe das sehr gemocht. Einfach.
Und es war nicht nur der Arm, der oben geblieben ist, es war ja das John Cena-Zeichen. Ne? Es war ja hier, es war das,
ja,
ist
ja,
oben geblieben.
Ja, genau, also genau,
ich,
genau.
John Cena lebt noch, ne? Ich bin noch da. Da habe ich auch wirklich, ich kriege auch jetzt fast wieder so ein bisschen Gänsehaut.
Ja.
Das sind genau diese Augenblicke, die man eben da erzählen kann. Und das ist wunderschön. Das ist ein ganz klassisches Motiv im Wrestling gewesen, aber das hat man hier sehr gut aufgelöst und man hat auch gemerkt im Publikum, ne, als dann diese Geste kam, alle so, ja, du schaffst das, ne? Und als dann noch der Attitude Adjustment kam, haben alle gedacht, komm, das, wir kriegen doch noch hier den persönlichen Abschluss und nix ist. Gunther schnappt ihn sich sofort, die Elbows an den Hals und dann nochmal der Sleeper. Und da hast du dann eben auch gemerkt, dass die beiden da, speziell John Cena, auch sehr darauf geachtet haben, wie positionieren wir uns jetzt? Das Gesicht ist frei, weil John Cena beginnt dann ganz kurz zu lächeln und er klopft nicht panisch ab, sondern er tippt quasi Gunther nur ganz leicht auf den Oberarm und tappt aus. So, Mella, wie früher im Deutschunterricht. Ich will jetzt eine Interpretation von dieser Szene haben.
Oh Gott, ich hatte in Deutsch immer 4 und 5, also das wird interessant. Außer bei einer Vorgangsbeschreibung, da hatte ich mal eine 1. Ja, boah, schwierig. Also man hat es ja an den Reaktionen im Publikum gesehen. Da wurde natürlich auch ganz schnell dann hingeschalten, wie viele schockierte Gesichter, wie viele traurige Gesichter, wie viele fast schon verzweifelte Gesichter man da gesehen hat, weil John Cena tatsächlich aufgegeben hat. Und wie du schon gesagt hast, es war ja nicht dieses Panische, sondern es war wirklich dieses, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance, ich muss das jetzt machen. Na, okay, you got me. Du bist der bessere Mann, so ein bisschen in die Richtung. Und auch dieses kleine Lächeln von John Cena, als er wahrscheinlich dann auch wusste, okay, es ist soweit. Jetzt ist es vorbei. Und einfach mit diesem Wissen im Hintergrund, diesem Lächeln und diesem ganz zarten Klopfen, das hat ein bisschen was ausgelöst.
Für mich war das so ein bisschen, dass er jetzt gut mit der Situation ist. Er hat gesagt,
genau das.
Ich hab alles probiert, es hat nicht geklappt. Ich bin selig in dem Moment, ich bin zufrieden mit meiner Karriere, ich bin zufrieden mit der Niederlage, die ich jetzt hier auch einstecke. Und für mich ist jetzt halt, es ist jetzt halt vorbei, aber es ist okay für mich in dem Augenblick. Und das fand ich wirklich sehr schön. Ich habe auch davor gesessen und habe fast ein Tränchen verdrückt, weil das war fast so ein Augenblick, das war wie ein Streakbruch ein bisschen. Ne? Es gibt so Momente im Wrestling, da weißt du genau, es ist was Besonderes. Und das war wieder einer von diesen Momenten. Und es war auch in der Inszenierung einer von diesen Momenten. Dass man sich vielleicht hier das Happy, Happy End gewünscht hätte, kann ich total verstehen. Aber ich finde das hier fast noch ein bisschen schöner, ehrlich gesagt, weil das auf der einen Seite natürlich auch so ein bisschen Spielraum lässt, aber auf der anderen Seite eben auch für dieses Kapitel im Leben von John Cena so ein schönes Zuklappen gewesen ist. Ne? Er geht auf seinen eigenen Weg zu seinem in dem Moment, wo es für ihn gut ist, vor 20.000 Leuten, nach einem guten Match, mit ganz viel Liebe um ihn herum sozusagen. Nee, es ist okay, jetzt aufzugeben. Also, um auch da so eine Filmanalogie zu machen, Star Wars damals, Obi-Wan, der im Kampf gegen Darth Vader die Segel streicht und sich quasi töten lässt und dann verschwindet. Das war so meine erste Analogie, die mir da eingefallen ist. Es ist okay, ich habe meinen Job erfüllt, ich gehe jetzt. Und so habe ich das hier eben auch interpretiert und fand das einen sehr schönen Abschluss.
Ja,
aber
definitiv.
Muss eben auch zugleich sagen, ich kann auch die Fans natürlich in der Halle komplett verstehen. Du wolltest doch dieses Happy End eigentlich auch haben, oder? Natürlich, als Fan.
Also mich persönlich hat's nicht schockiert. Ich habe fest damit gerechnet, dass Gunther gewinnen wird. Auch mit dem Sleeper Hold. Gerade weil es ja so betont wurde, ne? Er möchte John Cena zur Aufgabe bewegen. Der Typ, der immer gesagt hat, never give up. Da war für mich schon klar, okay, so wird das enden. Alles gut. Aber wie du schon gesagt hast, die Art und Weise, wie es passiert, das war eben so schön. Ne, das war so, hat schon fast so ein bisschen eben dieses, ich, wie du gesagt hast, mit Obi-Wan, ne, ich opfer mich für das allgemeine Wohl. Ich habe gerade so ein bisschen Black Widow bei Avengers.
Ja, oder so, ja, ja.
Ne? Die dann sagt, nee, ist okay. Du hast Familie, Hawkeye, ne? Ich habe gar nichts mehr. Es ist okay. Ich gehe jetzt für das Allgemeinwohl.
Ja.
Boah, jetzt muss ich wieder an Avengers denken, scheiße. Jetzt werde ich doppelt traurig.
Nein, also das war ein sehr, sehr schönes Ende. Gunther verlässt ja dann auch direkt die Halle eigentlich, ne, jubelt nur ganz kurz, verlässt direkt die Halle, überlässt John Cena hier den Ring und dafür kommen dann ganz viele andere Menschen aus dem Lockerroom, angeführt von Stephanie McMahon und Triple H von Paul Levesque, der hier ausgebuht wird. Es gab Fuck Triple H Chance und ich weiß nicht was. Er hat dann im Nachgang ja auch gesagt, er hat mit solchen Reaktionen gerechnet, hat fast gedacht, die waren lauter. Er hat breite Schultern, um das zu tragen. Aber, also für mich, vielleicht bin ich da auch zu unemotional, das wird ja wahrscheinlich gar nicht seine Entscheidung gewesen sein. Normalerweise ist es doch ganz klassisch so, dass der geht, der entscheidet, wie das Match ausgeht, oder?
Also nicht immer, würde ich jetzt mal behaupten. Das kommt natürlich auf denjenigen an, der geht und auf die Company und die Führung der Company. Aber bei einem John Cena, ganz klar, wer da die Fäden in der Hand gehalten hat. Deswegen, ja. Bisschen überzogen die Reaktion, aber man muss da seine Emotionen irgendwo rauslassen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da sind einfach die Emotionen so groß gewesen und ich kann das auch total nachvollziehen. Du willst halt dieses Happy End haben, du willst diesen Moment haben, dass du wirklich nochmal wirklich aus vollem Herzen feiern kannst, dass du nochmal dieses Drei, dann nochmal die Musik, die spielt, du willst noch einmal ausrasten und wirklich dann auch sagen können, ich war beim letzten Match von John Cena dabei und ich habe dann mit ihm gefeiert und so. Ich kann die Reaktion verstehen. Ist sie rational? Nee. Aber ist sie verständlich? Ja, total in dem Augenblick. Und das ist auch okay. Ne? Und ich glaube, das wird auch ein Triple H so sehen. Wie auch gesagt, die Leute verstehen das in dem Augenblick nicht, weil die mit so viel Emotion, mit so viel Herzblut in dem Augenblick dabei sind. Wie fandest du das, was danach noch passiert ist? Also nicht nur die Umarmungen, sondern da kamen noch Cody und John Cena, die dann noch ihre Bells an... Nein, Cody und CM Punk kamen natürlich und haben die ihre Bells an John Cena gegeben, so rum. Der dann auch nochmal gefeiert hat und sich hier nochmal präsentiert hat. Wie hat dir das alles gefallen? Und natürlich wurden auch die Schuhe ausgezogen noch zum Abgang.
Und die Wristbands, ganz wichtig. Genau. Ich fand's sehr süß. Also man hat auch gemerkt, dass John Cena doch ein bisschen peinlich berührt war in dem Moment, weil es vermutlich nicht abgesprochen war. Und ich meine, klar, er hat den Moment wahrscheinlich sehr genossen, ne, damit seinen Kollegen und den ganzen Fans seinen Abschied zu feiern, gerade weil es eben auch nicht jedem Wrestler vergönnt ist, so einen Abschied zu haben aus der aktiven Karriere. Ne, wir haben viele, viele Wrestler gesehen, die leider frühzeitig verstorben sind oder die einfach ja nicht den Punkt gefunden haben, um freiwillig zu gehen. Deswegen war das auch nochmal, ja.
Ich wollte gerade sagen, oder diesen Punkt zu oft gefunden haben, auch das gab es manchmal.
Auch das, ja, definitiv. Deswegen war das ein sehr, sehr schöner Moment und ne, auch, wie wir jetzt gerade gesagt haben, on his own terms zu gehen, auch was das Matchende eben angeht. Aber ich glaube, es war ihm doch ein bisschen unangenehm, mit den Bells da rumzulaufen und nochmal zu posieren. Und es wurde ihm ja immer wieder gesagt, ja, jetzt geh nochmal in die andere Richtung. Ja, mach nochmal da. Das hast du ja richtig gesehen. Aber ich fand es sehr süß, trotz allem.
Ja, auch da nochmal, fürs Publikum im Endeffekt, ne? Dann auch nochmal, hol dir nochmal die Emotionen ab und nimm das nochmal mit. Und auch als John Cena dann den Gang runtergegangen ist und dann auch nochmal so ins Publikum geschaut hat und es ist ihm schon nicht leicht gefallen. Das ist vollkommen normal. Aber ich fand die Emotionen da einfach auch echt sehr, sehr schön. Man hat ihm auch die Zeit gegeben, hat ihm Zeit gelassen. Ich find's auch okay, dass es jetzt nicht noch eine Farewell-Speech gegeben hat oder sonst irgendwas,
ja,
sondern Match, Abschied, Jubeln und das hat gereicht. Und ich glaube auch, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das auch nicht der letzte John Cena-Auftritt gewesen sein wird, sondern es war halt der letzte In-Ring-Auftritt. Aber ich glaube, wir werden John Cena noch in der einen oder anderen Form bei WWE sehen. Meine Hall of Fame-Aufnahme ist das Offensichtlichste, oder?
Ich wollte es gerade sagen. Also spätestens da werden wir ihn definitiv wiedersehen, weil das ist einfach unumgänglich. Es ist nur die Frage, wann. Das ist die einzige. Nicht ob, sondern wann.
Ja. Ah nee, also es war wirklich schön. Also ich finde, das hat man sehr gut und sehr würdevoll insgesamt aufgebaut und auch präsentiert. Jetzt ist natürlich die Frage, also zum einen, wir wollen gleich natürlich die Show auch bewerten und so insgesamt. Es gab im Vorfeld aber auch viel Kritik darum, ja, es ist John Cena und dann nur bei Saturday Night's Main Event hier, das letzte Match, ist das nicht zu wenig? Ich habe im Vorfeld auch gesagt, ja, natürlich wäre es geil, wenn es irgendwie bei WrestleMania gewesen wäre, aber zugleich habe ich es hier eben sehr gemocht, dass du mehr oder weniger 2,5 Stunden, also wenn du dann noch die Pre-Show und alles andere mit dazu nimmst, es drehte sich nur um John Cena, es drehte sich nur um die Karriere und zum Beispiel, wenn du es bei einer WrestleMania gemacht hättest, hättest du viel mehr außenrum gehabt. Dann hättest du gesagt, ach weißt du, da war dieses geile Titelmatch im Main Event mit Cody gegen bla oder sonst irgendwas. Ach ja, und dann ist John Cena übrigens auch noch zurückgetreten. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es die perfekte Entscheidung gewesen ist, aber ich finde, es war eine gute Entscheidung, weil die Art und Weise, wie man es dann präsentiert hat, hat mich jetzt nicht traurig zurückgelassen, sondern mir hat es eigentlich insgesamt sehr gut gefallen. Wie ging es dir?
Mir geht es ehrlich gesagt genauso. Also ich war am Anfang auch zumindest überrascht, warum man ausgerechnet Saturday Night's Main Event wählt. Aber letzten Endes, es hatte so eine fast schon intime Stimmung, die da kreiert wurde.
War ja auch im Wohnzimmer von John Cena quasi, ne?
Ja, es war auch in meinem Wohnzimmer. Und wie du sagst, ne, es hat sich halt alles um diesen einen Moment gedreht. Klar, wir hatten auch andere schöne Matches, interessante Matches, gute Matches. Aber es war halt wirklich, okay, wir sind heute hier, um John Cena zu ehren. Wir sind hier, um ihm auf diesen letzten Schritt auf dem Weg hinaus aus seiner aktiven In-Ring-Karriere zu begleiten. Und das hatte was sehr Familiäres, das hatte was sehr Intimes. Und ich fand das letzten Endes auch schön. Also ich fand das sehr passend. Auch wie du gesagt hast, ne, mit diesen letzten Momenten, dass es eben keine Rede mehr gab, keine großen Dankesworte, sondern es wurden einfach die Schuhe zurückgelassen. Ne. Wir hatten diese Szene mit den Belts und John Cena hat dann einfach den Ring verlassen, hat sich nochmal umgedreht und ist gegangen. Das war ein sehr schöner Abschluss.
Und wie gesagt, es wird noch eine Fortsetzung von dem Abschluss geben, da bin ich mir 1000% sicher. Ja, Mella, jetzt brauchen wir noch eine abschließende Bewertung, weil trotz aller Emotionen hier für den Saturday Night's Main Event, wir sind wie immer bei 1-8 Bananen, natürlich immer separat für Saturday Night's Main Event, weil das ja schon so ein bisschen ein eigener Kosmos ist, auch mit den Werbepausen und sowas dazwischen. Wobei das jetzt auch diesmal nicht so schlimm gewesen ist wie bei früheren Saturday Night's Main Events natürlich. Was gibst du da?
Darf ich einfach aus der Emotion heraus 8 geben?
Das wäre natürlich sehr, sehr viel, aber grundsätzlich bin ich ja kein Meinungsdiktator. Du kannst das von mir aus auch ähnlich irrational machen, wie es die Zuschauer in Washington getan haben.
Ich möchte heute mal irrational sein. Ausnahmsweise. Okay. Sonst sprechen wir immer und ich zerstöre Pay-Per-Views. Also wir haben ja hier kein Pay-Per-View. Aber sonst bin ich immer die Gemeine und mecker viel und gebe da relativ wenig Wertungen. Schöne Grüße an die Ruthless Reviews Zuhörer. Aber heute möchte ich einfach mal emotional sein.
Okay. Ich sag erstmal, jetzt ganz nüchtern betrachtet, das war das beste Saturday Night's Main Event, was wir seit der Neuauflage gehabt haben. Mit Abstand. Das hat sich absolut wichtig angefühlt, wie ein großer PLE. Die Matches waren durch die Bank gut bis sehr gut, mit ganz viel Emotionen. Und ich bin ja auch, ich habe auch die ganze Zeit überlegt. Also, wenn ich sagen würde, ich gebe dem Ding eine 6, so, nee, es ist keine 6. Das ist schon was Höheres. Das musst du eigentlich wirklich in der 7er-Kategorie nehmen, weil die Matches alle unterhaltsam gewesen sind. Die waren alle besonders auf ihre eigene Art und Weise. Und auch das Layout der gesamten Show war halt so gut gemacht, dass du da durchgerauscht bist und man hat dich da wirklich auf eine tolle Reise mitgenommen. Deswegen gehe ich auch auf eine 7 hoch. Einfach, weil ich jetzt sage, ich hätte gerne Obafemi gegen Cody Rhodes ein bisschen länger gesehen. Und ja, weil ich ein alter Nitpicker bin, weißt du? War das halt, ich fand es eine richtig gute Show. Und ich finde auch, das sollte man sich angeguckt haben. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen die perfekte Show, finde ich, für Weihnachten. So, also es ist so, ja. Emotionen, Besinnlichkeit, Zusammenkommen, das geht da alles echt gut einher. Und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand das letzte Match von John Cena gegen Gunther toll. Ich finde es beeindruckend, welchen Weg Gunther gegangen ist und dass man hier eben diesen Weg für ihn gewählt hat. Wo man auch nochmal, Michael Cole hat es ja auch nochmal am Mikrofon gesagt, ne? So, erst Goldberg, dann John Cena. Gunther ist ein absoluter Karrierekiller. Und ich glaube, das ist das Foreshadowing auf das, was uns die nächsten Jahre noch erwartet. Da sind noch genug alte Leute, die er hier in die Rente schicken kann. Und ich glaube, mit dem AJ wird man Styles. Das aufbauen. Ja, zum Beispiel AJ Styles, Jericho, vielleicht sogar einen Brock Lesnar. Wir wollen alle Gunther gegen Brock Lesnar sehen.
Ja, ist aber mal gespannt.
Mal gucken, mal gucken. Ja, Mella, dann sind wir hier aber am Ende angekommen. Ist tatsächlich, glaube ich, die längste Review von Saturday Night's Main Event Episode, die wir jemals gehabt haben. Aber das muss man hier auch so tun, glaube ich. Und wir werden auch des Themas John Cena nicht müde, weil Kai und ich wollen auch nochmal die Farewell-Tour von John Cena dann auch nochmal in einer Analyse bewerten und auch nochmal darüber sprechen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo hat man Fehler gemacht, wo hat man es richtig gemacht. Da werden wir dann im kommenden Wochenend-Podcast drüber sprechen. Meiner, willst du noch was sagen abschließend?
Oh. Oh, das ist echt schwierig. Aber dann sage ich doch einfach mal nur Hustle, Loyalty, Respect.
Ja, wir sagen danke John Cena, danke für ganz viel Emotionen in der vergangenen Nacht vor allem auch und über die vergangenen 25 Jahre wirklich, die wir hier gehabt haben. Also eine ganz, nicht ganz 25, aber 20 Jahre, 25 Jahre bei die WXW. Ganz wilde Reise, die wir hier gemacht haben mit einem großen Abschluss, wie ich finde. Und ja, ich bin gespannt, wie sich WWE auch jetzt weiterentwickelt. Also wenn man so unter die YouTube-Kanäle schaut oder auch die Social-Kanäle schaut, sehr viele Leute, die sagen, ja, wenn John Cena retired, retire ich auch vom WWE schauen. Es gibt schon die Meldung, dass WWE auch wesentlich weniger Geld einnehmen wird, wenn John Cena nicht mehr da ist. Ich bin gespannt, wie man dieses Loch füllen wird im kommenden Jahr. Und selbst für Jericho, wenn der kommen sollte, wird das nicht einfach werden, da, ne? Das ist schon eine andere Hausnummer, muss man leider sagen. We will see, we will see. Wir hören uns hier an gleicher Stelle auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, natürlich gerne bei Patreon, Steady, YouTube-Kanal-Mitgliedschaften vorbeischauen. Wir hatten jetzt zuletzt das Schwarzenegger-Ventura-Double-Feature in unserem Filmtalk Netflix, Predator und The Running Man. Wir haben natürlich das Magazin mit den aktuellen Entwicklungen. Da werden dann Markus Holzer und Shaggy kommende Woche hier die Flagge hochhalten, wenn nicht wieder irgendwas Krankheitsmäßiges passiert. Und ansonsten natürlich auch wieder ganz viel Content da auf der Seite. Und wir bedanken uns da schon mal bei allen, die uns unterstützen, aber natürlich auch, die uns hier jede Woche ihre Ohren schenken und mit uns einfach Spaß am Wrestling haben. Und ich sage an der Stelle dann Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.